Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Das Mikrofon geht auf und wieder treten zwei Personen auf. Ich trete auf in der Person oder in zwei Personen. Also es treten sozusagen, sind vielleicht drei Personen oder wir werden gleich hören, wie viele am Tisch sitzen und ihre Stimmen hier einbringen in diese 45 Minuten. Ich als Vizepräsident für Lehre und Lernen und Inhaber der Dozentur für Film- und Medienwissenschaft und in beiden Rollen interessiere ich mich für Lehre und Lernen und Lehre auch zu lernen. Deswegen mache ich diese Gespräche hier, als wer bist du denn gekommen und wirst hier auftreten, lieber Peter, in den nächsten 45 Minuten.
Hallo, für die Zuhörer, mein Name ist Peter Benz. Ich bin gegenwärtig der Präsident der Bauhaus-Universität seit circa einem Jahr. Ich war vorher die letzten 17 Jahre an einer Kunsthochschule in Hongkong beschäftigt und tatsächlich, wenn wir über Lehre sprechen, dann wird das relativ viel zu Projekten oder zu Erfahrungen sein, die ich in Hongkong gemacht habe, weil das einfach die letzten 17 Jahre waren. Ja. Davor war ich allerdings auch schon mal künstlerischer Mitarbeiter an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität. Also das heißt, ich war früher an der Bauhaus-Universität und ich bin jetzt wieder an der Bauhaus-Universität. Und damals an der Fakultät Medien, da habe ich natürlich auch relativ viel gelehrt. Mhm. Und da habe ich vor allem gelernt zu lehren. Mhm. Und insofern hat mich das dann zum Beispiel auch sehr stark begleitet, als ich dann nach Hongkong gegangen bin. Und weil die Kunsthochschule, die ich da in Hongkong, wo ich gelehrt habe, die war, als ich ankam, neu. Also ich war da ein Gründungsmitglied dieser Kunsthochschule. Aha. Und weil ich damals, obwohl ich eigentlich nur künstlerischer Mitarbeiter war, das erfahrenste neue Staff-Member war, sind dann doch sehr viele Formate der Bauhaus-Universität irgendwie 1:1 nach Hongkong geflossen.
Ausgezeichnet.
Und das war dann aber auch, vielleicht ist auch vielleicht ganz interessant für hier oder für diesen Podcast, sozusagen die Übertragung von Lehrformaten und wie das funktioniert und teilweise auch nicht funktioniert, ja. und wie Lehrformate in unterschiedlichen kulturellen Kontexten möglicherweise anders ankommen oder anders gemacht werden müssen. Das war ganz interessant. Aber tatsächlich die Rolle, in der ich heute hier bin, ja, ist die der Person, die Lehre vermisst.
Ach. Du vermisst sie als Lernender oder als Lehrender? Oder kann man das überhaupt so unterscheiden, zwei Seiten?
Naja, ich, natürlich, wenn ich heutzutage oder in den letzten 20 Jahren irgendwo in einen Klassenraum gekommen bin, was immer das dann konkret gewesen sein könnte, war ich natürlich in der Regel der Lehrende. Das heißt also, diese Rolle wurde mir einfach zugeschrieben oder die wurde auch dann von den Studierenden oder von den Lernenden auch in gewisser Weise so erwartet und anerkannt. Tatsächlich ist aber eine der schönen Seiten an der Lehre, ist tatsächlich, dass man selber lernt. Mhm. Und insofern, nein, eigentlich kann man es nicht so richtig unterscheiden. Mhm. Aber natürlich als Rolle war ich der Lehrende. Aber warum ich es vermisse, ist, dass ich halt jetzt tatsächlich als Präsident nicht mehr lehre. Mhm. Und ich bin in diesem Beruf, ich bin an der Universität wegen der Lehre. Weil ich das, also die Forschung hätte ich auch woanders machen können. Management oder sowas hätte ich auch woanders machen können. Lehre kann man im Endeffekt so institutionalisiert nur in der Schule oder an der Uni oder der Hochschule im Allgemeinen. Und ja, es hat sich halt aus meinem Lebensweg ergeben, dass es die Hochschule wurde und nicht die Schule. Aber ich bin an der Uni, ich bin an der Hochschule, weil ich gerne lehre. Und das habe ich jetzt halt nicht.
Du hast gesagt, du hast hier an der Bauhaus-Universität gelernt zu lehren. Mhm. Kannst du aus dieser Lehrerfahrung erzählen? Wie hast du Lehren gelernt? Was waren deine ersten Seminare? Wie waren da, was ging nicht? Woher hast du überhaupt dein Wissen bezogen und so weiter? Erinnerst du das?
Naja, tatsächlich, damals, als ich angefangen habe, das war, also formale Kurse anzubieten, habe ich meinen ersten angeboten im Jahr 2000, also es ist mittlerweile 24 Jahre her. Mhm. Und damals gab es, also war es auch, glaube ich, noch nicht üblich, an Hochschulen insgesamt irgendwelche Fortbildungs- oder auch nur Onboarding-Prozesse zu haben, wo irgendwie Lehrende an die Uni kamen und dann erstmal irgendwie eingewiesen wurden oder so.
Ja, deckt sich mit meiner Erfahrung, ja.
Sondern man bekam irgendwie, im Idealfall wurde man gefragt, was würdest du denn gerne machen, aber teilweise wurde man auch nicht gefragt, sondern ich sehe es einfach, der Kurs muss gemacht werden, den machst du jetzt und dann
ja. Und dann
fing man an, irgendwie sowas. Und meinen ersten Kurs war tatsächlich ein Projekt an der Fakultät Kunst und Gestaltung, die damals noch nur Fakultät Gestaltung hieß, beim Professor Heiko Bartels. Das war Produktdesign. Und der hatte mich eingeladen, auf Lehrauftragsbasis einen Kurs zum Thema Löffel zu geben.
Aha.
Und das war natürlich, das war das Ergebnis eines Gesprächs, das ich mit ihm hatte, wo ich offenbart hatte, dass ich ein begeisterter Freund von Löffeln bin und dass ich Löffel so gut finde. Mhm. Und dann hat er mich da eingeladen, diesen Kurs mit ihm zu machen zum Thema Löffel. Und das war dann ein Löffeldesign. Und insofern, inhaltlich zumindest lag es mir. Und inhaltlich musste ich mich auch nicht besonders vorbereiten, weil ich über Löffel einfach schon sehr gut Bescheid wusste.
Du warst damals schon ein Löffelsammler sozusagen?
Ja, oder? Ich war Löffelenthusiast
von
damals, ja.
Okay, das ist ja, das habe ich noch nie gehört, das ist hochinteressant, ja.
Und dann in meinen ersten Veranstaltungen habe ich tatsächlich einfach versucht, das, was ich selber als Student erlebt hatte, als Lehre oder als gute Lehre sozusagen zu imitieren. Das war im Prinzip einfach ein Imitationsprozess.
Genau.
Das, was ich, und dann tatsächlich mir zu überlegen, von den Sachen, die ich im Studium selbst erlebt hatte, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, das, was mir nicht gefallen hat, wegzulassen und das, was mir gefallen hat, irgendwie zu übernehmen und ja, teilweise auf mich zuzuschneiden oder sowas, aber dann halt zu machen. Das waren so die ersten Anfänge.
Ging das einfach so? Dieses, aha, das hat der immer so gemacht, mach ich jetzt auch so? Oder die?
Naja, man konnte natürlich immer erstmal so anfangen, aber es hat sich dann doch relativ schnell auch rausgestellt, dass die, dass manche Formate, die mir vielleicht als Student tatsächlich gefallen haben und wo ich die ich gut fand und die ich auch anmachen wollte, dass die einfach nicht zu meiner Person passen, dass die einfach nicht mein Format sind. Das musste ich aber tatsächlich lernen oder das musste ich tatsächlich merken. Das ist nicht einfach, ich habe mir das in der Regel dann zugetraut und habe dann einfach mal damit angefangen und dann irgendwie aber gemerkt, dass die Studierenden nicht mitgegangen sind oder dass ich einfach nicht das rüberkriegte, was ich rüberkriegen wollte oder sowas. Und also es war dann im Prinzip ein Feedback-Loop, wo ich dann halt gemerkt habe, dass das funktioniert so nicht. Und dann musste, ja, wenn es blöd lief, dann musste man sozusagen das Semester jetzt noch irgendwie in dem Format durchhalten, irgendwie sowas. Und das war dann möglicherweise nicht für alle, inklusive für mich, nicht so sehr befriedigend. Oder wenn es sich machen ließ, wenn also der Kurs jetzt nicht so spezifisch auf dieses Format aufgebaut war, dann hat man halt noch versucht, im Semester irgendwie eine Kurve zu kriegen und das irgendwie anders zu machen. Und das zugegebenermaßen, aber auch dieses die Kurve kriegen und das dann im Semester nochmal umzusteuern, das ist aus meiner Sicht auch Teil von guter Lehre und das ist auch etwas, was man einfach lernen musste, wie macht man das? Und mit den Jahren bin ich da besser geworden. Also heute könnte ich, glaube ich, einen Kurs auch wirklich komplett neu strukturieren und die Studierenden merken es gar nicht, dass das
im Verlauf. Ja.
Aber das ist letztendlich dann Erfahrung. Das hatte ich natürlich am Anfang nicht.
Genau, natürlich nicht. Nochmal ein bisschen konkreter, ich kann mir gar nicht vorstellen. Also mach mal ein Seminar, Produktdesign, Löffel. 14 Stunden, was machst du da? Ich wüsste gar nicht, was mache ich denn jetzt mit den Löffeln? Wie war denn dieses Seminar aufgebaut?
oh gut, das ist jetzt 24 Jahre her, ja. Das kann ich jetzt tatsächlich, bin ich nicht sicher, dass ich das noch wirklich eins zu eins zusammenkriege, ja. Aber die...
Nicht eins zu eins, aber so aber in etwa, die Herangehensweise.
Aus heutiger Sicht glaube ich, dass ich damals gemacht hätte, dass das, oder dass ich das wahrscheinlich so angefangen hätte, dass wir am Anfang es gab sozusagen eine, und das mache ich auch eigentlich bis heute immer noch ganz gerne, eine Art, was man in der Wissenschaft Literature Review nennen würde, also einfach eine, zum Beispiel, es gab bestimmt, nehme ich an, irgendwelche Referate zum Thema Löffel in verschiedenen Kulturen, Löffel in verschiedenen, Zeiten, historische Löffel und so weiter und so fort. Ich nehme an, ich kann mich nicht so richtig erinnern, aber ich nehme an, das waren damals so 20 Studierende gewesen sein. Also das heißt, man hätte dann 20 Referate gehabt. Das war ja ein gestalterisches Seminar, das heißt, oder ein Fachkurs eigentlich. Das heißt, da wäre es jetzt nicht darum gegangen, das hochwissenschaftlich irgendwie in aller Tiefe zu ergründen, sondern es ging darum, die Leute sozusagen erstmal an diese Thematik Löffel heranzuführen. Und dann, und das ist mir auch was, was ich mitgenommen habe, halt auch aus diesen gestalterischen Seminaren vor allem oder Fachkursen, auf der einen Seite lernt man natürlich selber etwas, wenn man sein eigenes Referat irgendwie vorbereitet und so weiter. Aber wenn man dann die ganzen Referate gesehen hat und mitgemacht hat, zugehört hat und so weiter, dann hat man ja sozusagen auch so einen Überblick. Man hat ja dann, wir als Kurs haben ja dann mehr als nur einen Löffel behandelt, sondern wir haben da dann, und der Überblick ist natürlich stichprobenartig und so weiter. Es gibt so viele Löffel, die könnte man jetzt nicht irgendwie in einem Seminar alle irgendwie behandelt haben oder sowas. Aber was den Studierenden hoffentlich an dem Punkt dann klar geworden ist, ist, dass Löffel einfach wirklich ein cooles Thema ist. Dass es da wirklich viele Möglichkeiten, Anwendungen, aber auch Ausprägungen von Löffeln gibt. In vielen unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen, Bedeutungen, dass Löffel auch Einfluss haben auf Esskultur und so weiter. Und also das wäre der erste Schritt gewesen. Dann kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, ob das wirklich der zweite war, aber das ist, was ich mich erinnern kann, eine Löffelanalyse. Das heißt, die haben einen Löffel mitgebracht von zu Hause. Und diesen Löffel mussten sie dann sozusagen komplett auseinandernehmen. Also das heißt, sie mussten im Grunde also auseinandernehmen, nicht physisch auseinandernehmen, aber den zum Beispiel in der 1:1-Zeichnung, in einer technischen 1:1-Zeichnung mit Draufsicht, Druntersicht, Seitenansicht und Schnitt. Die mussten versuchen, irgendwie rauszukriegen, chemisch, aus was der Löffel zusammengesetzt ist und so weiter und so fort. Sie mussten versuchen, aus der Gestaltung des Löffels zu versuchen, eine Einordnung des Löffels, also ist das ein alter Löffel, ein neuer Löffel, ist das eher ein Löffel, also es gibt ja, wir sollten ja eigentlich über Lehre sprechen, aber jetzt sprechen wir über Löffel und das ist auch mir gar nicht unrecht.
Über Lehre.
Aber bei Löffeln, es gibt ja in einem mitteleuropäischen vollwertigen Tafelgedeck gibt es 18 verschiedene Löffel. Und das heißt, dann kann man also sozusagen aus der Löffelform und so weiter auch ableiten, was das für ein Löffel ist. Ist das ein Mokka-Löffel, ein Teelöffel oder ein Kaffeelöffel? Okay. Gibt es Unterschiede. Und die das war dann also so eine Löffelanalyse und dann gab es der nächste Step war aus vorhandenen Materialien einen Löffel zusammenzubauen. Also das waren dann relativ viele, die dann zum Beispiel da eine Muschel genommen haben und da ein Stöckchen dran geklebt haben und dann hatten sie einen ersten Löffel sozusagen. Oder ähnliche. Also das war so einer, ich erinnere mich, das war sehr interessant. Der hat von einem Stofftierhasen, den er zu Hause hatten, den Hasenlöffel sozusagen genommen und hat den dann hat innen rein eine Struktur gebaut, damit es halt steif wird und nicht mehr so flappig ist wie so ein Stofftierhase. Und dann war das sein Löffel und es hatte noch diese lustige, vermeintlich lustige Konnotation mit dem Hasenlöffel.
Das Wortspiel, ja.
Das Wortspiel.
Bisschen wie Vorkurs, oder? Also klingt ein bisschen wie mach mal mit und aus Material
genau.
und so.
Genau, und dann so mach aus Material und dann, nachdem dieser erste Löffelansatz dann mal gedacht war, ging es dann darum, den jetzt zu formalisieren und ihn sozusagen jetzt in einen, die Prinzipien, die man bei diesem ersten Entwurf gemacht hatte oder dieser ersten Skizze sich ausgedacht hatte, die dann umzusetzen in einen durchdesignten Löffel, in einen durchgestalteten Löffel. Und am Ende musste man den Löffel produzieren.
Mhm. Sehr schön. Der Löffel, den konntest du mitnehmen nach Hongkong. Gabel oder Messer wäre schwieriger gewesen, also als Perspektive. Es gibt ja in Hongkong durchaus auch Löffel.
Und ich, wie gesagt, wir wollten nicht so viel über Löffel reden, aber tatsächlich, der Löffel ist das einzige Werkzeug der Menschheit, das es in allen Kulturen gibt.
In allen Kulturen, tatsächlich.
Sogar das Rad und sowas gab es nicht in allen Kulturen, aber den Löffel gibt es in allen Kulturen. Das heißt tatsächlich, der Löffel ist ein wesentliches, universelles, interkulturelles Werkzeug, das mit dem man immer und überall was anfangen kann.
Ja, sehr schön.
Unter anderem in solchen Podcasts wie jetzt.
Wie man sieht. Und es geht tatsächlich weiter um die Lehre, weil wir jetzt nämlich, hast du zum Löffel nochmal auch in Hongkong gearbeitet? Das ist, tatsächlich interessiert mich jetzt und dann die Erfahrungen in Hongkong. Wie geht's da mit der Lehre
weiter? Ich habe nie wieder tatsächlich so einen Kurs nur über Löffel gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Hm. Es hat sich dann aber so ergeben, dass ich so ab circa 2015 rum, also 15 Jahre nach dem ersten Kurs, in Hongkong Kurse angeboten habe zum Thema Experience Design. Mhm. Also da geht es darum.
Das musst du nochmal erläutern. Genau.
Das ist mittlerweile sozusagen mein Hauptthema. Mhm. Und dort geht es darum, Erlebnisse zu gestalten. Und ein Thema in der Erlebnisgestaltung ist die Bespielung der Sinne. Mhm. Und normalerweise in den, sagen wir mal, gängigen Kursformaten an Universitäten wird vor allem, also gerade bei Kunsthochschulen, wird der Sehsinn oder das Visuelle stark betont. Mhm. Es gibt dann noch teilweise das Audio, was irgendwie im Fokus steht. Aber zum Beispiel Geruch oder Geschmack ist sehr viel weniger bespielt oder sehr viel weniger präsent in der Lehre. Mhm. Und das hatte ich dann zusammen mit einem Kollegen uns zum Thema gemacht. Und in unseren Kursen gab es dann immer relativ viel Arbeiten zum Thema Essen und relativ viele Arbeiten zum Thema Geruch. Mhm. Und dann hatten wir, und in diesen Arbeiten, wo es ums Essen ging, da habe ich dann immer dieses Thema mit dem Löffel und die wenn wir essen, welchen Einfluss haben die Esswerkzeuge, die auf die Erfahrung, das Erlebnis vom Essen?
Ja.
Und wie kann dann halt zum Beispiel die Gestaltung von einem Löffel Einfluss nehmen auf wie mir das Essen schmeckt oder wie mir das Essen als Vorgang Spaß macht.
Also da hat er auch mit Haptik und Tastsinn und solche Dinge.
Und dann ja nicht nur Tastsinn im Sinne von der Hand, die Lippen sind das sensibelste Tastorgan, das der Mensch hat. Und insofern ein scharfkantiger Löffel ist eine ganz unangenehme Erfahrung.
Ja, ja.
Aber auch zum Beispiel, da gibt es auch ein sehr schönes Kunstprojekt einer holländischen Künstlerin, wo es darum ging, Löffel mit extrem langen Stiel, also wo dann der Stiel irgendwie sowas wie ein Meter lang ist, aber vorne ist nur so ein kleiner Löffellaffel dran, aber der Stiel ist sehr lang. Und da kann man natürlich jetzt versuchen, selber mit zu essen und das führt dann zu so ganz seltsamer Beweglichkeit und ganz komische Körperhaltung und so weiter. Es geht, es ist aber natürlich nicht sehr effektiv in gewisser Weise. Was dann relativ schnell dazu führt, dass man sich füttern lässt sozusagen, dass dann der andere, weil es von der Körperlichkeit, die über den Löffel sozusagen erzeugt wird, einfacher geht. Aber es ist wiederum, sich als Erwachsener füttern zu lassen, ist in sich auch eine komische Situation und hat auch bestimmte Implikationen. Und insofern in solchen Zusammenhängen kam dann der Löffel doch auch immer wieder vor, aber nie so fokussiert und nur auf den Löffel bezogen, wie das da in meinem allerersten Kurs war.
Mhm. Da gibt es diesen Spruch, in der Hölle haben die Leute so lange Löffel, dass sie nicht essen können und hungern und der Tisch ist reich gedeckt und im Himmel haben sie auch diese Löffel, aber sie füttern sich gegenseitig.
Den kenne ich nicht, den Spruch, aber ja, der würde dann genau meiner These irgendwie
passen. Ja, du warst schon auf dem Weg dahin, genau. Oder? Und dann hast du in Hongkong Lehre mit aufgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe, und gestaltet und konzeptioniert und so und so. Wie waren da deine Erfahrungen? Weil dann du ja nicht nur Lehrerfahrung machst, sondern richtig Konzeption, also Lehre als Methode nochmal durchdenkst, analysierst, reflektierst, konzipierst.
Ganz genau. Also und das war ja, also dann tatsächlich, das ist letztlich der Ansatz, der Anfangspunkt gewesen, warum ich heute hier als Präsident sitze. Mhm. Weil ich da dann tatsächlich anfangen musste. Das war tatsächlich am Anfang einfach eine Notwendigkeit, tatsächlich Lehre zu konzeptionieren.
Ja.
Und zwar ganz am Anfang wirklich einfach ganz strukturell einfach nur, okay, wir sind eine neue Kunsthochschule, wir haben so und so viele Studierende, die müssen alle irgendwie einen Kurs machen, wir müssen eine gewisse Breite anbieten, wir müssen eine gewisse Tiefe auch anbieten, es muss eine gewisse Progression geben, also die fangen irgendwie bei 0 an und irgendwann sollen sie bei 5 rauskommen, aber wie kommen sie dahin? Und so weiter. Und das gab's ja erstmal nicht. Mhm. Und dann war halt tatsächlich die Überlegung, was macht man da? Und dann gab's halt da zum Beispiel, ich kam halt hier aus Weimar von der Bauhaus-Universität, wo das Projektstudium sehr groß geschrieben war. Mhm. Und zum Beispiel gab es da in Hongkong das Problem, dass die Universität als Universität sozusagen Projekte, wie sie hier sind, nämlich im Sinne von, dass das extra große Kurse sind, dann auch mit besonders vielen Credits, nicht erlauben wollte. Aha. Also das heißt, jeder Kurs durfte nur 3 Credits haben. Aha. Und die Vorstellung, dass man da jetzt einen Kurs mit 12 Credits machen könnte oder sowas, das war einfach, das wurde nicht zugelassen, das konnte man sich nicht vorstellen.
Ja.
Und das heißt dann, jetzt war ich allerdings dann ziemlich gleich dann auch Studiengangsleiter geworden und hatte dann damit auch so eine gewisse Verantwortung und habe so ähnlich, wie ich das am Anfang ja beschrieben habe, mit meiner eigenen ersten Lehrerfahrung, war es dann meine eigene erste Konzeptionserfahrung, bin ich halt auch zurückgefallen auf das, was ich kannte mir lag sehr viel daran, diese Struktur von Projektkursen und Fachkursen als sozusagen praktischer Arm der Ausbildung und dann die Seminare und Vorlesungen als für die theoretischen Zuarbeit, das als System, wie ich es von der Bauhaus-Universität kannte, dort auch einzuführen. Ich habe es auch geschafft, meine Kollegen, die überwiegend Chinesen waren, zu überzeugen. Aber das Problem war halt der Kontext, nämlich dass die Universität als solche, weil es dann da die Academy of Visual Arts, zu der ich gehörte, war eine Fakultät innerhalb einer Volluniversität.
Ach so.
Und da ging es um die
Kunstschule wurde in der Uni
gegründet.
Genau,
das ist so ähnlich wie hier bei uns auch, die Fakultät Gestaltung, die innerhalb der Uni gegründet wurde. Das war so eine sehr ähnliche Situation.
Das Klacken ist der Ring, aber nur für die Hörer, kein Problem, dann klackt er immer.
Und jetzt habe ich ihn ausgezogen.
Ja, okay.
Und die
also es war eine Universität. Also
das war eine Universität und das Problem war der Kontext, also die Einbettung dieser Kursformate in den Kontext. Dort gab es zum Beispiel auch nur ein zentrales Prüfungsamt, das hieß ein Student Affairs Office. Also da ging es um Prüfungen, aber auch um Anmeldungen und alles andere haben die gehandhabt. Und
da musste das reinpassen.
Und die mussten das mit ihrem Computersystem irgendwie verarbeiten können.
Jetzt stehst du zwischen Seminarraum, Studierenden, Kunststudium und diesem Computersystem. Ich schematisiere das
zum
jetzt
Beispiel,
mal.
Genau.
Wie bist du damit umgegangen?
Wir haben halt dann zum Beispiel, es gab dann Okay, um die Geschichte kurz zu machen, am Ende habe ich meinen Willen gekriegt.
Ah, okay. weitere Frage.
Ich habe 2006 angefangen und 2011 hatte ich meine Projektkurse.
Ja, okay.
Also es hat 5 Jahre gedauert.
Ja, okay.
Aber wir haben dann jetzt auch nicht unbedingt 5 Jahre gewartet, sondern wir haben dann angefangen, die Projektarbeiten runterzubrechen auf kleinere Einheiten irgendwie, die dann halt mit 3 Credits irgendwie abgedeckt werden konnten.
Mhm.
Und dann gab es, das haben wir dann tatsächlich erst etwas später entdeckt, das war dann so eine Art Zwischenlösung.
Mhm.
Es gibt in den englischen Universitäten gibt es die sogenannten Prerequisites und die Co-Requisites.
Aha,
und die,
keine Ahnung.
Und Prerequisites, das sind Voraussetzungen.
Ja.
Das heißt, wenn ich den Kurs machen möchte, dann muss ich den anderen Kurs davor machen.
Ja, ja.
Damit man, also dadurch bildet man so eine Kette. Also dass
dann
man,
kannst du kombinieren oder verkoppeln.
Genau,
oder
da verkoppelt man die Kurse und zwar bei den Prerequisites in einer chronologischen Serie, nämlich dass man erst den Kurs 1 nehmen muss und dann kann man den Kurs 2 nehmen und man kann nicht erst den Kurs 2 nehmen und dann den Kurs 1.
Mhm.
Das heißt, der Kurs 1 wird in der Regel der grundständigere Kurs sein, den man halt machen muss, damit man in den Kurs 2 dann in den weiterführenden Kurs irgendwie reinkommt.
Mhm.
Wobei es dann natürlich dann auch immer Verluste gibt, nämlich die halt nach dem grundständigen genug haben und nicht weitermachen
nicht
wollen.
Weiter,
aber
ja, verstehe.
Das ist auch völlig okay, dass das über die Jahre hat man dann eine gewisse Erfahrungswerte und weiß, wie viel darüber gehen und da kann man das kann man dann einrichten.
Mhm.
Und dann, was ich nicht wusste anfangs und was wir dann erst später entdeckt haben, sind die sogenannten Co-Requisites.
Mhm.
Da geht es nicht um eine sequentielle Reihung von Kursen, sondern da geht es um parallele Angebote.
Ja, ja,
also wenn du den Kurs nimmst, dann musst du gleichzeitig diesen anderen Kurs nehmen.
Und dann ist man schon auf dem Weg zum Projektstudium.
Und dann ist man auf dem Weg zum Projektstudium.
Ja, ja, ich sehe. Ah, sehr gut, sehr gut.
Und das waren, und dann haben wir tatsächlich immer 3 Kurse als Co-Requisites ausgewiesen.
Ah ja,
Und jeder davon waren 3 Credits und das waren dann 9 Credits.
Dann hat man 9.
Und diese 3 Kurse, ja, am Anfang wurden die dann auch alle 3 von, haben uns ja entwickelt, oder ich auch, habe mich natürlich entwickelt, ich habe auch gelernt und ich habe auch versucht, mit dem System zu spielen.
Mhm.
Ich musste ja auch mit meinen Kollegen sozusagen umgehen und mit denen irgendwie lernen zu spielen. Die konnten sich das mit den 3 Kursen, die man sozusagen als Co-Requisites macht, schon vorstellen, aber die hatten dann schon immer das Gefühl, die müssen dann alle von mir angeboten werden, damit ich halt sicher sein kann, dass was in dem Kurs gesagt wird, auch mit dem Kurs irgendwie zusammenpasst und so weiter und so fort. Und das heißt, am Anfang wurden dann diese Co-Requisites alle immer von der gleichen Person angeboten. Und dann irgendwann habe ich sie aber auch so weit gekriegt, dass man dann gesagt hat, warum muss das eigentlich so sein? Wir haben ja Spezialisten für verschiedene Sachen. Also wäre es nicht viel auch für dich angenehmer, wenn du zum Beispiel den theoretischen Teil einfach auslagern könntest und wir fragen einen unseren Theoretikern, um diesen theoretischen Teil zu machen, der kann das dann fundierter machen, der kann das vielleicht auch mit mehr eigener Erfahrung unterlegen und so weiter und so fort. Und du kannst dich auf den praktischen Teil von mir aus konzentrieren.
Mhm.
Und dann, darauf haben sie sich dann nach ein paar Jahren auch eingelassen tatsächlich als fertiges Projekt, so ähnlich wie das hier an der Bauhaus-Universität angeboten wird, hatten wir dann, 2016, also wo es dann tatsächlich im Computersystem als Kurs mit 9 Credits irgendwie verortet war.
Ach so, dann ist es zusammen und dann ist es wirklich eine eigene Einheit gewesen.
Und dann haben wir es auch tatsächlich in die Studienordnung reingeschrieben als Projektkurs. Und dann wurde es auch tatsächlich von der Universität als Projektkursformat sozusagen anerkannt und aufgenommen in den allgemeinen Studienkatalog. Und dann, und das war tatsächlich das wirklich Interessante, dann kamen auch andere Fakultäten und sagten plötzlich, was macht ihr denn da mit diesen Projektkursen und wie geht denn das und kann das überhaupt? Ja, das kann schon sein, wir haben es ja hier.
Ja.
Und dann haben wir nämlich sozusagen einen Export gehabt an Lehrwissensformaten. Ja. Irgendwie sowas hatten wir dann, einen Export in andere Fakultäten.
Und die haben dann auch angefangen, Projektstudium mehr oder weniger einzuführen?
Genau. Ja. Sie haben da also nicht flächendeckend, sondern das war dann punktueller und das hatte dann auch mit einzelnen Lehrenden eher was zu tun als mit ganzen Studiengängen oder sowas. Aber
so ist es ja oft, ja.
Dann haben wir das tatsächlich exportiert als Format.
Ja.
Und das waren dann so Bereiche wie zum Beispiel Chinese Medicine,
ja.
Die dann Projektkurse gemacht haben.
Naja, das bietet sich an. Ja,
Es gab ein Journalismus School of Communication, die haben also eigentlich Journalismus unterrichtet.
Ja.
Und dort hatten sie aber dann auch so, sagen wir mal, Videografie oder sowas nennen könnte oder halt so Video oder Bewegtbildjournalismus und die haben dann so Projektkurse zum Beispiel auch gemacht und so. Also ja.
Nochmal anders, jetzt nochmal einen anderen Aspekt. Also Hongkong, chinesischer Sprach- und Kulturraum, Lernen und Lehre ist, ich frage mal ein bisschen exotistisch, also gestaltet sich das anders? Musstest du anders rangehen, anders konzipieren, lernen, lehren die Leute da anders? Also ist das eine kulturelle Differenzerfahrung erstmal gewesen? Das ist jetzt eine Ja-Nein-Frage. Ich meine, also wie war deine Erfahrung? So müsste ich eigentlich fragen.
Trotzdem erstmal die Ja-Nein-Frage, weil das ist tatsächlich eine. Am Anfang hätte ich gesagt ja und am Ende hätte ich gesagt nein.
Ach, interessant, ja.
Es gibt im Westen, es gibt bei den Deutschen, es gab auch bei mir, dieses Stereotyp der chinesischen Studierenden oder der asiatischen Studierenden vielleicht als die sehr schweigsamen, sehr zaghaften, immer höflichen, immer gut sich benehmenden, still im Unterricht sitzenden und nicht sehr engagierten, aber auch letztendlich dann nicht sehr renitenten irgendwie Studierenden, die im Endeffekt einfach machen, was man ihnen sagt, so ungefähr. Und mein erster Eindruck, als ich da anfing am Anfang, war letztlich tatsächlich genau dieser. Und ich musste lernen, ich musste auch mich selber verändern dazu. Dass das einfach nur meine Missinterpretation war.
Ah, interessant.
Es hatte natürlich etwas damit zu tun mit Sprache, dass ich einfach deren Sprache nicht konnte. Also wir haben uns auf Englisch unterhalten und ich habe auf Englisch unterrichtet, aber ich konnte natürlich kein Chinesisch oder genauer gesagt Kantonesisch. Also insofern, da gab es von dort eine gewisse Barriere. Ich war allerdings auch einfach Ausländer. Und die Hongkong ist zwar durchaus eine Weltstadt, aber tatsächlich der Ausländeranteil oder insbesondere der westliche Ausländeranteil ist nicht so groß. Und in dieser Universität beziehungsweise da im Klassenraum, im Kursraum, war ich in der Regel der einzige Ausländer, der da war. Ich war Mann. Entschuldigung, um auf Ausländer zurückzugehen. Ich war offensichtlich Ausländer. Also ich sehe ja anders aus als die. Also es ist vielleicht anders, als wenn hier in Deutschland ein Franzose im Klassenzimmer stehen würde. Sondern man sah mir an, dass ich ein Ausländer bin. Ich bin Mann. Ja. Wie nicht unüblich an Kunsthochschulen war der überwiegende oder ein sehr großer Teil der Studierenden waren Frauen.
Aha. Auch Lehrende?
Wir hatten auch immer einen Überhang an weiblichen Lehrenden, ja. Ich bin, das sieht man hier im Podcast nicht, aber die Leute, die mich kennen, sehen auch, dass ich im Verhältnis zu den Chinesen sehr groß bin. Also ich hatte einfach physisch eine sehr dominante Präsenz.
Ja.
Und ich war der Neue.
Ah ja, okay, das ist ganz schön viel.
Und die Und ja, und die Studierenden haben sich dem vorsichtig genähert und haben sich da irgendwie erstmal kennenlernen wollen müssen und so weiter. Und das ist auch total okay und das ist total logisch. Wenn man sie dann kannte, wenn man dann sozusagen über diese Schwelle hinweggekommen war, waren die, um ehrlich zu sein, nicht anders als deutsche Studierende. Also die waren nicht grundsätzlich anders drauf als deutsche Studierende. Da gab es genauso die Extrovertierten, die Introvertierten. Da gab es genauso die Talentierten und die weniger Talentierten. Da gab es die Engagierten und die weniger Engagierten.
Ja.
Das war im Endeffekt so gesehen eigentlich relativ ähnlich. Es ging so, wie ich das bei deutschen Studierenden auch erlebt habe. Die Studierenden wollten immer auch gesehen werden. Sie wollten auch mitgenommen werden. Sie wollten auch gefragt sein. Sie wollten sich ausdrücken. Sie wollten ja irgendwie ein befriedigendes Lernerlebnis haben. Und wie auch im deutschen Kontext sind unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Studierende befriedigend.
Ja.
Manche finden das gut und manche finden was anderes gut. Und insofern, da am Ende nach vielen Jahren Erfahrung würde ich tatsächlich sagen, nein, es gab keine Unterschiede.
Das ist interessant, wirklich schön. Ja.
Aber am Anfang fühlte es sich an, als ob es Unterschiede gab.
Okay, das ist der Unterschied, dass es das Gefühl ist in einem größeren Kontext und auch vor allem auch bei sich selbst. Also
genau.
Man ist immer Teil der Situation.
Genau. Ja. Und das ist meine Erfahrung daran, es lag an mir.
Ah, ja, ja.
Ich war ja auch der Ausländer. Ja. Ich war der Neue. Ich kam da ich habe das System gestört sozusagen,
ja,
oder ich war da die Disruption.
Ja, ja, und dann sagt man, die sind so komisch, aber das ist halt die Situation, ja.
Und insofern, das war, heute würde ich da tatsächlich davon aus, dass natürlich es trotzdem Sachen gibt, wie Sprachunterschiede zum Beispiel. Mhm. Oder dass es natürlich, jetzt in Hongkong nicht, aber dass es von mir aus religiöse Unterschiede gibt. Oder dass es Unterschiede gibt, die aus der Religion heraus sich kommen. Oder dass es...
Mit was für einer Religion hast du da überwiegend zu tun, wenn das eine Rolle spielt? Ist das Daoismus oder...
Nee, in Hongkong ist es tatsächlich die Religion, die sich da am offensichtlichsten präsentiert, ist das Christentum.
Also doch, ja.
Ja. Ja. Mhm. Aber dann, also tatsächlich gab es Leute, die bei Sachen nicht mitgemacht haben, weil sie das mit ihrem christlichen Glauben nicht vereinbaren konnten. Was mir dann oft schwer gefallen ist, ein bisschen zu akzeptieren, weil ich ja eigentlich auch aus einem christlichen Kontext komme und dann gedacht hätte, das sehe ich nicht, warum das jetzt mit dem christlichen Glauben was zu tun haben soll, aber hat man dann natürlich trotzdem irgendwie akzeptiert oder hat man mitgelebt irgendwie oder ist man dann halt drumherum gearbeitet. Aber also Sprache gibt es unter Umständen, Religion, Glauben. Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Es gibt auch einfach, wie soll ich sagen, blödes Beispiel, aber sehr konkretes Beispiel. Ich habe mich immer gewundert, warum chinesische Studierende, wenn die zum Beispiel Malerei machen oder sowas, das ist immer fürchterlich klein.
Aha.
Das sind fürchterlich kleine Arbeiten.
Aha.
Und ich habe mich immer gefragt, warum das sind so, ich übertreibe maßlos, aber so Briefmarken, große Gemälde, das muss doch nicht sein.
Ja.
Das kann man doch auch irgendwie größer machen. Woran lag's? Die haben einfach keinen Platz.
Naja, das war jetzt nur ein Gedanke, aber tatsächlich, ja.
Wenn die zu Hause irgendwie ihre künstlerische Arbeit zu Hause machen wollen oder sowas, die wohnen zu viert auf 40 Quadratmetern. Die hatten oft noch nicht mal ein eigenes Zimmer zu Hause. Die haben das Zimmer mit Geschwistern geteilt. Ich hatte die Universität, an der ich war, war traditionell eine Lower-Income-Universität. Das heißt, wir hatten Studierende, die tatsächlich abends nicht ins Bett gehen konnten, weil sie im Wohnzimmer schlafen mussten. Und solange die Eltern noch Fernsehen geguckt haben, konnten sie nicht schlafen. Ach, irgendwie so.
Tatsächlich. Mhm.
Und die hatten einfach keinen Platz, um da jetzt Großmalerei zu machen und sowas. Deswegen haben die halt dann kleine Malerei gemacht, beziehungsweise haben vielleicht gar nicht Malerei gemacht, sondern haben irgendwie nur mit Filzschriften irgendwie sich ausgedrückt, weil sie das einfach machen konnten.
Mhm.
Und auch da mein Problem, weil ich das nicht wusste.
Mhm.
Und ich dann immer gedacht habe, warum machen die das nicht einfach jetzt mal so? Das wäre doch viel besser. Das wussten die auch, dass das besser wäre. Aber, oder vielleicht.
Und dann deutet man es persönlich oder als Stil oder als.
Genau, man fängt dann halt an, und das ist, man agiert halt in einem Kontext.
Ja.
Und wenn man diesen Kontext nicht versteht, dann,
hat man Zuschreibungen, Deutungen.
Dann hat man Deutungen, und dann macht man auch Fehler. Also dann erwartet man zum Beispiel Sachen, die einfach nicht leistbar sind. Man setzt Dinge voraus, die man nicht voraussetzen sollte.
Ja.
Man interpretiert es im Sinne, der will ja gar nicht, aber der will schon möglicherweise.
Mhm.
Wobei es dann manche gibt, die auch nicht wollen. Also man kann jetzt auch nicht. Aber die, also insofern, das war großartig, um ehrlich zu sein. Das war sehr, sehr toll.
Oh, das glaube ich. Gerade, also ich kann das teilen, solche Erfahrungen sind großartig, dass man eben plötzlich Kontexte, also dass einfach das Feld weiter wird und dass man noch mehr in den Gestaltungskontext einbezieht, dass man sagt, ach so, kleine Wohnungen, wusste ich nicht, ist ja ein neuer Faktor, mit dem gehen wir jetzt auch noch um. Also so.
Ja, und tatsächlich, um das noch nur, ich weiß, da kommt gleich die nächste Frage, aber als es dann nämlich Covid losging und die Leute von zu Hause arbeiten mussten, hatten wir plötzlich einen Vorteil.
Da, weil ja alle wussten, wie klein arbeiten geht.
Genau,
und weil zu Hause wussten, arbeiten.
Und weil wir halt wussten, man oder weil haben keinen Platz, kommen andere Sachen raus.
Ja.
Haben zu Hause nur bestimmte Materialien zur Verfügung.
Aha.
Haben zu Hause zum Beispiel sind Hongkonger Küchen in der Regel nicht so ausgestattet wie deutsche Küchen. Also es gibt zum Beispiel in der Regel keinen Backofen.
Mhm.
Also jetzt einfach mal zu sagen, nimm doch hier als Tonersatz irgendwie Fimo und dann brennst dir im Backofen. Das geht halt nicht, weil es halt einfach das nicht gibt.
Ja.
Fimo schon, aber Backofen nicht.
Ja.
Und, und so weiter. Aber deswegen war es dann zum Beispiel auch in Hongkong sehr wichtig, und das war dann auch so ein paralleler Prozess, waren dann halt tatsächlich Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen und aufzubauen, die dann halt auch entsprechend ausgestattet werden.
Mit Backöfen.
Und zum Beispiel auch mit Backöfen, aber einfach um dann halt zum, wenn wir großformatige Malerei zulassen wollten, mussten wir auch den Platz für großformatige Malerei zur Verfügung stellen.
Ja, genau. Ihr sollt das hier lernen, also ermöglichen wir es euch. Also das ist so ein bisschen so ein, wie hieß es gleich noch, Erlebnisgestaltung. Also das ist ja im Grunde der Kontext. Das kann man ja übertragen. Also da bist du ja dann prädestiniert sozusagen dann an dieser Stelle mit den Gegebenheiten zu arbeiten. Und das ist ja fast, also man könnte fast Plädoyer für die arme Lehre, also finde ich ganz interessant. Und gleichzeitig aber, und dann wendet sich's jetzt in Hinsicht, oder eben, wir wollen den Leuten was beibringen, also statten wir aus. Also wir gehen nicht davon aus, dass alle dass die Ressourcen eben haben. Was hast du denn unterrichtet in Hongkong? Malerei?
Nein, das war nur in Zusammenhängen mit Abschlussprojekten, wo das manchmal vorgekommen ist.
Ah, ja.
Ich bin kein Maler und ich habe auch tatsächlich da nur bedingt Vorstellungen davon.
Was waren denn deine Fächer?
Ich hatte, und also das Fächer, hat mir auch das war auch tatsächlich interessant, ich hatte schon hier in Weimar in meiner Zeit als künstlerischer Mitarbeiter einen Kurs angeboten, der, soweit ich weiß, noch heute von der Fakultät Gestaltung angeboten wird, der hieß damals Anfängerglück. Und das war ein Einführungskurs für Leute, die mit Gestaltung anfangen, und das war im Prinzip so ein Grundkurs, also ein bisschen am Bauhaus orientiert, an dem Bauhausgrundkurs orientiert, so ein breiter Rundumschlag über gestalterische Mittel, also Farbe, Material, dann aber auch ja, die wie heißt es, Designprinzipien, also Rhythmus, Balance, Harmonie, solche Sachen. Das hatte ich damals in der an der Bauhaus-Universität, damals an der Fakultät Gestaltung, schon angeboten über mehrere Jahre.
Den hast du entwickelt?
Den hatte ich auch entwickelt, ja, genau. Den hatte ich entwickelt. Der war auch damals sehr erfolgreich. Der hatte ich teilweise bis zu 120 Leute in dem Kurs, was nicht unanstrengend war, was allerdings als Lehrerfahrung oder als Lernerfahrung auch sehr interessant war, weil es ist immer, es ist einfacher, einen Kurs für 20 Leute zu machen und dann auch durchzuziehen, als jemand für 120.
Und durchzuziehen,
weil es einfach, weil man dann, also ich, bei 20 Leuten kann man sich erlauben, irgendwie zum Beispiel von jedem 10 Minuten Referat zu verlangen.
Ja.
Aber wenn man 120 Leute hat geht und nicht 10 Minuten Referat macht, dann hat man ja nichts anderes mehr zu tun.
Und wenn du dann sagst, ich mache jetzt eine Vorlesung, das wäre natürlich fein, aber dann ist es nicht mehr derselbe Kurs. Also wie geht man damit um?
Genau, wie geht man damit um? Und dann den Kurs aus der Not geboren, weil ich nämlich dann nach Hongkong kam. Wir hatten so einen Kurs nicht, der wurde verlangt. Ich hatte den aber schon in der Tasche und dann habe ich tatsächlich den Anfängerglückskurs einfach übersetzt.
Ja.
Also einfach die Folien von Deutsch auf Englisch übersetzt und habe den dann einfach 1:1 weitergemacht.
Ah, und das funktioniert auch. Also man kann das Kurse mitnehmen und nochmal machen.
Also
hast du eine Erfahrung?
Grundsätzlich, ja. Das hat funktioniert und das hat auch über viele Jahre funktioniert. Mhm. Aber auch da, Lernerfahrung hat mich aber auch Jahre gekostet, diese Lernerfahrung zu realisieren. Irgendwann, ich kann gar nicht mehr genau sagen, aus welchem Anlass, ist mir aufgefallen, dass ja eigentlich die ganzen Referenzen, die ich in diesem Kurs verwende, ja tatsächlich die ganzen Bauhaus-Referenzen waren.
Ach ja.
Und ich mir dann irgendwann überlegte, ja, was interessieren denn die Leute in Hongkong?
Also die Inhalte und die Tradition und die Künste, das ganze Bezugsfeld ist ja ein anderes. Genau. Ja.
Das war halt, ich hatte das halt 1:1 übertragen. Die Studierenden haben sich nie beschwert. Ich glaube, sie haben es auch durchaus mit einem gewissen Gewinn mitgenommen.
Ja.
Aber irgendwann habe ich mir dann irgendwie überlegt, naja, eigentlich ist das doch Blödsinn. Eigentlich,
was hast du dann gemacht? Dich in die chinesische Kunst eingearbeitet?
Genau.
Oder?
Ja. Oder ich habe es dann, und dann habe ich gedacht, ich versuche schlauer zu sein als... Ich dachte jetzt einfach, jetzt umgekehrt in die chinesische Kunst einzuarbeiten, dann mache ich ja genau das Gleiche, nur in andere Richtung sozusagen.
Ja.
Sondern es ging ja darum, sozusagen einen allgemeinen Einblick in verschiedene Künste und in verschiedene Arten, wie man Kunst machen kann, zu geben. Und ich habe dann tatsächlich versucht, so eine Art globales Bild zu machen. Also und ich habe mir dann eine Regel gesetzt, dass maximal 50% meiner Referenzen aus einem westlichen Kontext, also das heißt europäisch-amerikanischen, nordamerikanischen Kontext kommen dürfen. Mhm. Und die anderen 50% meiner Referenzen, meiner Bezüge müssen aus anderen Kontexten kommen.
Also Diversität in der Lehre, das wäre schon so ein Ansatz.
Genau, das war dann, und aber nicht jetzt irgendwie theoretisiert oder sowas, sondern das war einfach aus der Erfahrung, dass ich mir irgendwie gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich den Leuten die ganze Zeit jetzt irgendwelche deutsche Künstler vorführe, die sie ja nie sehen werden oder die sie ja nie kennenlernen werden.
Das
und wenn die hier ins Museum gehen und in Hongkong oder in China, sagen wir mal, ins Museum gehen, dann sehen die ja nur vereinzelt mal deutsche Künstler, die sehen ja andere Leute. Aber da ist es ja genauso relevant und die Prinzipien, über die ich geredet habe, treffen da ja auch zu. Und insofern, da habe ich mich eingearbeitet und dann bei der Gelegenheit habe ich mir dann, da war ich dann auch spät dran, aber da war ich dann zumindest, habe ich das gleichzeitig gemerkt, war dann halt auch, dass ich gemerkt habe, dass ich fast ausschließlich männliche Referenzen hatte.
Diversität in der Lehre,
Und dann habe ich mir auch als Ziel gesetzt, dass ich mindestens 30% weibliche Referenzen immer in jeder Vorlesung oder in jedem Kurseinheit habe.
Interessant, die Lehre ist frei, aber sie ist gebunden. Sie ist nämlich gebunden im Kanon und in der Tradition. Und wie kriegt man sie also aus dem Kanon und der Tradition wiederum frei, gerade wenn man eben sagt, wir wollen uns aus den Kontexten lösen, die uns die Form vorgeben. Und das hat ja das Bauhaus genauso auch gemacht. Also wenn wir jetzt Bauhaus nachmachen, dann machen wir ja Bauhaus nach. Aber Bauhaus hat ja eigentlich nicht Bauhaus gemacht, sondern letztlich eine Entgrenzung und eine Öffnung der Prinzipien, Abbruch der Tradition und in den ganzen Sachen von Itten. Und also beim Vorkurs weiß ich, hat diese alten Meister, dieses Buch über die alten Meister, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, Betrachtung alter Meister oder überalte Meister, da hat er ja auch sehr viele außereuropäische, nicht in der klassischen Kunstgeschichte, er geht ja da richtig raus aus der klassischen Kunstgeschichte. Also eigentlich genau das, was du dann auch gemacht hast, aus dem Bauhaus auszubrechen. Er hatte auch chinesische und orientalische Bilder mit dabei, schreibt auch sehr viel. Also China ist damals ja auch ein großes Bezugsfeld.
Japan eigentlich vor allem.
Japan bei Itten? Ah ja, gut.
Bruno Taut hat ja sogar ein ganzes Buch über japanische Architektur geschrieben und ja. Hat, ich glaube, sogar eine Zeit lang in Japan gelebt. Also, aber ja, ja, grundsätzlich, ja genau.
Und dann vom Bauhaus zu übernehmen, nicht die Inhalte des Bauhauses zu lehren, die ja wieder eine Tradition geworden sind, sondern letztlich die Methode zu übernehmen und die Entgrenzung zu betreiben, so wie das Bauhaus das gemacht hat. Da bist du dann also hingekommen und mit der Erfahrung kommst du jetzt hierher wieder nach Weimar.
Genau, unter anderem mit der Erfahrung komme ich nach Weimar, genau.
Und auch mit dieser, also auch so gesättigt und auch mit diesem Vorhaben, oder wie ist jetzt der Übergang nach Weimar? Die Zeit haben wir noch.
Ja, der Übergang nach Weimar war jetzt natürlich erstmal, wie gesagt, das ist ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin hier als einer, der die Lehre vermisst. Tatsächlich mache ich ja hier im Moment keine Lehre. Hm. Das heißt, das ist sozusagen Cold Turkey, der Übergang in dem Sinne. Was ich natürlich, und wie ich aber auch gesagt habe, ich bin ja in dem Job wegen der Lehre. Aber die im Rahmen dieser Erfahrung, diese Kunsthochschule in Hongkong damit aufzubauen, und diese Erfahrung, sich da in diesem Kontext irgendwie bewegen zu müssen und sich auskennen zu müssen und sich da reinfuchsen zu müssen und so weiter, ist mir irgendwann aufgegangen, dass tatsächlich eins der, sagen wir mal, wirksamsten Mittel, um Lehre tatsächlich gut zu machen, ist die Gestaltung des Settings. Das heißt, und Setting heißt nicht einfach nur Räume, sondern tatsächlich eine gute Studienordnung ist nicht, also kann gar nicht überschätzt werden. Eine Studienordnung, die sozusagen einen Rahmen vorgibt, der so, der tatsächlich einen Rahmen gibt, aber gleichzeitig die Freiheiten lässt, Sachen zu probieren und so weiter und so fort, ist eine gute Studienordnung ist ein wirklich tolles Ding. Und eine zum Beispiel ein gut designter Studiengang, der die Studierenden am Anfang mitnimmt, der die einbezieht, der die aufnimmt, der die willkommen heißt, der die dann aber auch dafür sorgt, dass sie sich weiterentwickeln und eben nicht nur auf einem Stand immer bleiben, sondern sich weiterentwickeln, dass sie sich sozusagen spezialisieren können, aber zumindest, dass sie sich vertiefen können in irgendeiner bestimmten Richtung. Gleichzeitig aber ohne das jetzt zum Beispiel auf eine bestimmte Richtung zu zwingen, sondern den Studierenden die Möglichkeit zu lassen, ihr eigenes Profil, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Das ist aus meiner Sicht Studiengangsdesign im Endeffekt. Dann aber, wir hatten es ja vorhin schon, wenn wir wollen, dass die das und das studieren können, dann müssen wir auch die entsprechenden Facilities zur Verfügung stellen. Das sind Räume, das sind aber auch Ausstattungen und so weiter und so fort. Und das alles sind Sachen, die man über die Verwaltung macht. Und deswegen wurde mir irgendwann klar, dass ich die breiteste Wirksamkeit entwickeln kann für mein Bild von was Lehre ist, wenn ich Verwaltung mache und eben nicht mehr Lehre mache. Und insofern, ich vermisse den Kontakt mit den Studierenden, ich vermisse den Austausch, ich vermisse es auch, über meine eigenen Themen reden zu können in gewissem Umfang.
Ja.
Aber tatsächlich glaube ich, durch mein Wirken als Präsident, durch die Zusammenarbeiten mit den Fakultäten und so weiter und so fort, dass ich da einfach tatsächlich so viel am Setting, am Rahmen ändern kann oder machen kann, dass ich im Endeffekt mehr erreiche für die Lehre, für die Bildung. Das ist mir auch eine ganz wichtige, ich bin ein ganz strenger, enthusiastischer Verfechter, dass wir machen Bildung, wir machen keine Ausbildung.
Ja.
Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und so das Bildungssetting in all seinen Facetten, in all seinen Komponenten, weit über das reine Kurszimmer, den reinen Klassenraum irgendwie hinaus, das alles gemeinsam zu denken und daraus gesamtes Lehrwerk sozusagen zu entwickeln. Und dann natürlich auch nicht nur ich alleine, sondern in Zusammenarbeit und im Austausch mit anderen Leuten, die ja auch sehr viel wissen und sehr viel können und so weiter. Das ist jetzt tatsächlich, so verstehe ich meine Aufgabe, und das ist auch tatsächlich etwas, was auch Spaß macht, obwohl ich, wie gesagt, dann auch andere Aspekte durchaus vermisse.
Ich verstehe. Lieber Peter, wir haben die Zeit sehr gut genutzt. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Sie ist leider schon vorbei.
Dann werde ich vielleicht nochmal zu einer zweiten Folge kommen müssen.
Das machen wir gerne.
Denn was ich noch überhaupt nicht erzählt habe, ist, inwiefern ich die Improvisationstheorie genutzt habe für die Lehre. Das ist nämlich auch noch ein sehr schönes Thema.
Also seid alle neugierig auf die zweite Folge zur Improvisationstheorie. Danke dir sehr für das Gespräch, bitte.
Danke.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.